Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer neuen Folge Ranken und Zanken und zwar zu allen Spielfilmen von Denis Villeneuve. Denn nächste Woche kommt Dune 2 raus, wir sind mächtig Hype und wollen uns nochmal mit der Filmografie von Denis Villeneuve auseinandersetzen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Denis Villeneuve, den nehmen wir uns heute vor, weil nächste Woche endlich mal Dune 2 rauskommt und wir richtig Bock drauf haben. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch auch nochmal die anderen 10 Filme angucken, die Denis Villeneuve bisher so rausgebracht hat, beziehungsweise leider, wir haben nur 9 geschafft. Und die werden wir heute durchgehen und von Katastrophe bis Meisterwerk in einem schönen Ranken und Zanken einkategorisieren. Wie ist denn insgesamt so euer Gedanke? Wo werden wir uns eher bewegen? Im oberen oder unteren Drittel?
Ja, ich glaube, es war schon von vornherein klar, dass wir, dadurch, dass wir Denis Villeneuve genommen haben, jetzt uns wahrscheinlich wenig in der unteren Hälfte bewegen werden. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich war dann doch ein bisschen interessiert, weil ich die älteren Filme von ihm teilweise nicht kannte. Und dann war ich sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwas dabei ist, was vielleicht auch mal ein Fehlschlag ist oder so. Werden wir gleich darüber zu diskutieren haben. Aber ich bin da schon durchaus mit Interesse in dieses kleine Ranken und Zanken reingegangen in der Vorbereitung. Wie war's bei dir, Marcel?
Ja, bei mir war es auch so, gerade halt bei den Älteren fehlten mir halt noch die 2, 3, von denen ich auch noch gar nicht so genau gehört hatte. Aber ist gut, dass man das mal ein bisschen nachgeholt hat. Ich hatte aber auch noch einen etwas neueren, den ich auch noch nicht gesehen hatte. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie da unsere Meinungen sich entwickeln. Ich habe so ein paar Filme, wo ich mir recht sicher bin, dass wir da in den oberen Kategorien eventuell nur darüber diskutieren, wo genau da oben wir landen. Ja. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar, wo es vielleicht ein bisschen auseinander geht.
Bin ich auch durchaus gespannt. War auf jeden Fall eine nette Hausaufgabe, die wir machen mussten. Und wir starten chronologisch im Jahr 1998. Denis Villeneuve ist flockige 31 Jahre noch jung. Das fand ich beeindruckend zu sehen.
Jünger als wir jetzt.
Jünger als wir jetzt.
Um das mal so in den Raum zu stellen.
Und nochmal zeigen, wie erfolglos wir sind. Und da kam der Film Der 32. August auf Erden raus. Niklas, wo siehst du denn Denis Villeneuves ersten Film?
Ich muss ehrlich sagen, von diesen Filmen, die ich jetzt nachgeholt habe, es waren nur 2, Maelstrom und Der 32. August, fand ich den erstaunlich stark. Ich fand den, also ich habe mir den gestern Abend angeschaut und ich wusste nicht genau, mit welchem Mindset ich an den Film rangehen muss, habe den einfach angemacht und geschaut und ich fand den irgendwie super, also zum einen sehr bildklar, also der hat ein sehr prägendes Bild mit dieser Salzwüste in meinem Kopf hinterlassen und ich fand auch diesen Vibe zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr interessant, insbesondere in der ersten Hälfte. Deswegen, ich fand der 32. August, auch das mit dem 32. und 33. August und sowas, fand ich super spannend vom Konzept her. Ich sehe den durchaus bei sehenswert. Also nicht fantastisch, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde auch besser als solide tatsächlich. Weil der ist ein cooler Film irgendwie. Also hat mir gefallen.
Ja, da haben wir schon direkt das Erste, wo wir uns ein bisschen uneinig sind, weil von den Filmen, die ich jetzt so nachgeholt habe, hat mir der tatsächlich tendenziell am wenigsten gut gefallen. Ich finde, man merkt, dass Villeneuve viel ausprobiert und man merkt so diese Experimentierphase und okay, auch das mit diesen Tagen, die zählen, ja, also der hat schon viele interessante Ansätze, aber ich war jetzt nicht irgendwie gebannt vom Fernseher und habe mich gefragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Der Film hatte für mich auch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Längen oder Szenen, wo ich dachte, okay. Also irgendwie so richtig gebannt war ich nicht. Und deswegen dachte ich mir im Endeffekt tatsächlich, dass der Film für mich eher solide war, weil das für mich wirklich dieses, ich probiere mal Sachen aus, aber hab's noch nicht so richtig perfektioniert oder weiß noch nicht so ganz genau, wo ich dann mit den einzelnen Elementen eigentlich tatsächlich hin will. Also von mir gäbe es tatsächlich eher nur ein solide für den Film.
Ich bin ein bisschen zwischen solide und sehenswert tatsächlich gewesen, aber und das ist vielleicht jetzt hart, aber eher dann auch mit der Tendenz zum Soliden. Also ich fand den auch spannend und viele Punkte von denen, die du genannt hast, die sehe ich auch so. Aber mir hat so insgesamt die Chemie so ein bisschen gefehlt. Ja. Also irgendwie haben die beiden mich nicht komplett überzeugt, was das angeht. Der steckt ja tief in der Friendzone da drin und weiß ich nicht, die Gespräche waren, fand ich oft irgendwie nicht so nachvollziehbar, hatte ich das Gefühl. Und irgendwo gibt's ja noch so eine Schlägerei nachher, die war so auch komplett fehlplatziert. Und ja, ich glaube, wäre die nicht gewesen, wäre ich jetzt vielleicht sogar bei sehenswert gewesen. Aber die war für mich so falsch am Platz und passte nicht zum Film.
Tatsächlich, das stimmt. Also das habe ich auch sofort gedacht, als ich die Szenen gesehen habe. Und da würde ich euch recht geben. Also bis dahin hat der Film mir auch wirklich gut gefallen und das hat mir auch nicht, da war auch nicht so mein Ding, tatsächlich.
Aber ich bin auch bei Tobi, ich finde auch vorher gibt es schon ein paar Dialoge, die für mich auch nicht irgendwie so ganz nachvollziehbar waren oder halt sehr, ja wie gesagt, sehr künstlerisch wirkten, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu künstlerisch wird, sondern dass ich als Zuschauer auch noch ein bisschen verstehe, was da abläuft. Und wenn dann Dialoge kommen, wo ich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, worum geht's jetzt eigentlich genau? Dann, deswegen sage ich Ausprobierphase. Ich glaube schon, dass er sich was dabei gedacht hat und dass, wenn man da jetzt irgendwie richtig den Film analysiert und jeden Satz, dass da auch überall was dahinter steckt. Aber es ist ein bisschen zu überladen von diesen Kreativversuchen, würde ich mal sagen.
Das hat mir aber an sich eigentlich ganz gut gefallen. Es stimmt, also es ist in dem Film drin, hat mir aber an sich als Stilmittel auch so ein bisschen, dass der ist ein bisschen weird auch einfach, hat mir ganz gut gefallen. Aber gut, solide.
Ja, ein gutes Solide auf jeden Fall.
Ein gutes Solide. Dann kommt der erste Film auf unsere legendäre Whiteboard-Tafel.
Legendär, den Status hat die also schon. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Film. Maelström, hast du den eben ausgesprochen? Ich hoffe, das ist auch richtig, aber wir werden uns hier mit Sicherheit viel nicht, also wir werden hier sehr viel falsch aussprechen. Auch mit Denis Villeneuve sind wir uns zumindest relativ sicher, aber ich glaube, keiner von uns kann gut Französisch, oder?
Ich bin schon froh, dass du nicht nach dem Namen von der Hauptdarstellerin von der 32. August gefragt hast, weil die heißt irgendwie Pascal Buzuer oder sowas und ich... Es tut mir leid. Französische Aussprache ist wirklich, das kann ich überhaupt nicht. Gebe ich offen zu.
So, aber Maelström, im Jahr 2000 rausgekommen und für dich ja nicht der schlechteste Film, Marcel, wenn ich es richtig gehört habe eben.
Ja, tatsächlich sehe ich da nämlich, der hat von der Herangehensweise her ist der eigentlich ähnlich, finde ich, wie der 32. August, nämlich mal was ausprobieren und kreativ werden und irgendwie einen kreativen Film machen. Und der hat mir wesentlich besser gefallen, muss ich wirklich sagen. Also da saß ich tatsächlich vorm Fernseher und habe die ganze Zeit geschaut, okay, wie geht das weiter? Ich fand die Hauptdarstellerin super interessant. Ich fand dann auch ihn, als er mit dazukommt und die Chemie zwischen beiden, fand ich super spannend. Ich fand, das hat auch echt gut funktioniert in dem Film. Und die Storyline an sich und auch diese, ja, ich meine, das kommt ja schon in der ersten Szene, irgendwie dieser Fisch, der diese Geschichte erzählt in diesem Setting. Ich fand es irgendwie komplett skurril, aber auch komplett interessant und spannend. Deswegen bin ich da sogar fast schon bei fantastisch, weil der mich so positiv überrascht hat. Aber ich bin jetzt mal erstmal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber jetzt so von den letzten Tagen, was ich mir angeschaut habe, fand ich den wirklich erstaunlich gut.
Skurril, da würde ich absolut dir zustimmen, gerade was diesen Fisch angeht und auch wie diese Erzählstruktur ist. Finde ich auch wieder einen Ausprobierfilm gefühlt. Mich hat er leider irgendwie nicht gefesselt. Also, weiß ich nicht. Also für mich, das, was du gerade gesagt hast, dieses Stimmige, die passen gut zusammen. Nee, irgendwie war der für mich, hat er sich so zerstückelt angefühlt. Und ich war einfach nicht, zerstückelt, ja.
Naja, zerstückelt ist ein schöner.
Ja. Ich war einfach nicht genug gefesselt, um dem Film jetzt so mit Begeisterung zu folgen. Deshalb, für mich ist der sogar etwas schlechter als der 32. August auf Erden und ich würde ihn bei solide sehen.
Und tatsächlich bin ich da eher im Camp von Tobi. Also, weil ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich fand den auch super interessant, gerade am Anfang. Da war ich auch voll drin. Also, die Skurrilität, die ihr schon angesprochen habt, fand ich auch super. Hat mir echt gefallen. Und ich fand, was ich noch positiv sagen will, der Film hat eine ganz interessante Art, sich immer wieder ineinander zu verweben. Also man denkt, der driftet teilweise so ein bisschen auseinander und man fragt sich so, was hat's jetzt mit den Fischen auf sich und mit ihrem, sage ich mal, Taten, die da passieren und ihrer Schuld. Und dann wird das wieder verbunden an einem Punkt, wo ich dachte, das hat mir sehr gut gefallen. Also das fand ich super cool. Aber danach hatte ich auch eine Phase, wo der Film mich einfach verloren hat. Und das war gerade so die Beziehung, die dann da ins Spiel kommt, wo ich den nicht mehr einfach so interessant fand und auch nicht mehr so gefesselt war. Ich fand auch der 32. August fand ich besser als Maelström. Aber es ist ein sehr interessanter Film. Und ich finde, da sieht man zum ersten Mal, dass er mehr mit auch Stimmfarben gearbeitet hat. Weil der Film ist sehr bläulich, sehr hat fast keine anderen Farben und ist sehr ja, einfach stimmig in seinem Farbschema. Mhm. Also das hat man da schon stark gemerkt. Das war bei der 32. August noch nicht so.
Da muss ich jetzt noch ein bisschen, muss ich noch mal kämpfen, weil ich finde halt, genau das, was du sagst, macht den Film auch einfach besser als den 32. August, weil da eben die Sachen stimmig sind. Ich habe ein Konzept, ich habe eine Idee und die wird immer weiterverfolgt mit dem ganzen, es ist halt der Maelstrom, das heißt ja auch der Sog, also ne, sowas, was einen so runterzieht, hat ja auch viel mit Wasser zu tun. Dann ist das Farbkonzept dementsprechend, immer im Film habe ich wieder dieses Phänomen Wasser und Fische und das kommt überall immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich fand tatsächlich diesen Konflikt oder ne, diese Begegnung von den beiden, fand ich tatsächlich vom Inhalt her super interessant, wie die damit umgehen. Und ich fand auch, wie es dann dargestellt war, tatsächlich super überzeugend. Also ich fand, deswegen, ich habe es sehr viel positiver wahrgenommen. Ich würde mich natürlich auf sehenswert herablassen, weil ich weiß schon, dass Fantastisch jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, noch aufgrund der frischen Erfahrung so ist. Mit ein bisschen Abstand würde ich wahrscheinlich auch eher zu sehenswert tendieren. Aber ich finde, er war definitiv besser als 32. August und daher für mich auch eindeutig besser als solide.
Jetzt haben wir einen Knackpunkt. Also tatsächlich ist es so, ich hatte vom Grundgedanken her beide in sehenswert tatsächlich. Also allerdings habe ich gesagt, so nachdem du Fantastisch gesagt hast und du solide, war ich halt näher bei Tobi dran. Also auch sehenswert könnte ich mich wirklich einigen. Aber ja, also ich fand 32. Norden besser. Aber das ist, 32. August. Aber das ist auch wirklich eine Geschmackssache, finde ich. Weil Maelstrom ist schon auch eine Handvoll. So. Das
sagst du, Tobi. Ja, ich finde es schade, wenn jetzt Maelstrom über den 32. August auf Erden kommt. Ja. Aber das ist die gemeinschaftliche Ranking-Sache. Deshalb ja, sind wir bei sehenswert, würde ich sagen.
Machen wir mal sehenswert. Wir haben ja gesagt, am Ende machen wir nochmal so eine Gesamtsortierung. Da kann man das vielleicht noch so ein bisschen widerspiegeln.
Ein bisschen feinjustieren, ja. Aber also es überrascht mich jetzt auch tatsächlich. Aber dafür machen wir das ja auch. Dass unsere Wahrnehmung dann doch bei dem Film mal so eher auseinandergehen. Häufig sind wir ja doch dann vom Geschmack her relativ ähnlich unterwegs, würde ich mal sagen. Mhm. Aber da sehen wir es tatsächlich ein bisschen anders. Aber das macht es ja auch interessant.
Ja, wäre ja langweilig sonst. Ne? Sonst wäre es ja nachher nur ein Ranken und gar kein Zanken.
Ja, ist richtig.
Ja. Jetzt kommen wir leider zu dem Film, den wir alle nicht gesehen haben, weil der wirklich schwer zu sehen ist. Also da gibt's nicht so richtig die Anbieter und wir sind zu spät mit der Hausaufgabe reingestiegen, um uns den zu bestellen und auf Video oder Blu-ray anzugucken. Deshalb Polytechnik von 2009 können wir daher nicht bewerten und packen den einfach mal irgendwie an die Seite. Würde uns super interessieren, wenn Leute von euch den schon mal gesehen haben. Geht um Amoklauf an der Hochschule in Montreal. Auch ein bisschen kontrovers betrachteter Film, der aber wohl mit verschiedenen Blickwinkeln und Zeitsprüngen also auch so spielt. Also klingt spannend, aber den werden wir in diesem Sinne einmal überspringen. Den packen wir jetzt auch gar nicht auf die Tafel, ne?
Da wir den nicht bewerten können, müssen wir den tatsächlich leider auslassen, auch wenn wir den hier haben. Also als Markup quasi. Aber den einzigen Film, den wir tatsächlich auslassen müssen von seinen Spielfilmen. Polytechnik. Müssen wir vielleicht irgendwann mal nachholen noch.
Ja.
Wäre nämlich schon spannend tatsächlich.
Ich habe auch so ein paar Szenen gesehen. Es gibt so ein paar vereinzelte Szenen auf YouTube, aber immer nur so kurze Szenen. Sieht schon interessant aus. Ist auch, glaube ich, jetzt kein, also ist auf jeden Fall kein gute Laune-Film, wie man ja auch schon am Thema sich vielleicht denken kann. Aber sieht schon nach einem, ja, durchaus harten, interessanten Film aus. Naja.
Harter, interessanter Film, danke für die Überleitung. Die Frau, die singt, oder auch Incendies, oder Incendi, wie auch immer ausgesprochen.
Ist nicht einfach Incendies?
Incendies würde ich auch so vermuten, ja, aber
ich glaube, das ist ein kanadisch-französischer Film. Also wenn man das französisch ausspricht, sehe ich da nicht Incendies. Aber streiten wir uns nicht über unsere dämlichen Aussprachen.
Das ist ja Ranken und Zanken, Tobi.
Die Frau, die singt. Ich hätte einfach dabei bleiben sollen.
Darüber können wir uns streiten, wie man Filmtitel ausspricht.
ein Film, der unfassbar die Schrecken von einem Bürgerkrieg aufzeigt, von Hass, der über Generationen geht, von einem Teufelskreis, ist super gruselig, weil Marcel jetzt hier gerade ein Standbild hat und mich unfassbar angrinst, während ich diese Worte sage. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Der Film ist für den besten fremdsprachigen Oscar nominiert worden. Da ist Marcel wieder zurück.
Sehr gut.
Und ich fand, wir haben den zusammen geguckt und der war in gewisser Weise echt Hammer. Aber jetzt muss ich das kleine Ding sagen. Ich glaube, dass es eigentlich ein fantastischer Film ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr den danach auch seht. Aber ich fand den Film eine Ecke zu hart. Also ich finde, der Film soll natürlich auch so hart sein, aber ich fand den einfach zu krass. Und deshalb finde ich, würde ich den noch bei, nur noch bei sehenswert einsehen. Ist eine komische Argumentation vielleicht, aber
ich fand den, so schon, ich fand den schon fantastisch. Also in Sandys ist wirklich so, das war auch quasi, ich habe ihn auch dann später nachgeholt, nachdem ich halt die Klassiker von Villeneuve gesehen habe quasi. Und dann habe ich aber so gedacht, so, boah, eigentlich war das so der erste Film anscheinend von ihm, wo er so richtig was hingelatzt hat, was so richtig krass ist. Also ich fand den saustark damals, als ich den gesehen habe. Sauhart, das stimmt, ja. Aber durch auch da wieder hat er so interessante Verbindungen, die sich wieder treffen im Film. Also so gewisse Parallelen zu Maelstrom. Also wo man eigentlich denkt, es geht auseinander, aber dann trifft sich das wieder im Film. Ich finde den fantastisch.
Ja, also, verstehe ich.
Incendies ist ein toller Film, aber nicht keine einfache, also keine leichte Kost.
Ja, ich bin eher bei Tobi tatsächlich sogar. Ich habe ihn tatsächlich heute erst gesehen, also bei mir ist es ganz frisch. Das war jetzt der letzte Film, der bei mir noch ausstand. Den habe ich mir heute Vormittag noch angeschaut. Und der ist ja auch sehr gut bewertet, also 8,3 auf IMDb und wie du schon gesagt hast, ne, auch Nominierungen und so weiter. Mein Problem bei dem Film ist ein bisschen, dass ich finde, man merkt an einigen Stellen, dass es eigentlich ein Theaterstück ist, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich mir gerade eher ein Theaterstück anschaue, eher eine Inszenierung, als ein Film. Es gibt natürlich Szenen, die sind definitiv fantastisch, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Also es gibt Szenen, die gehen einem absolut nahe und die sind auch fantastisch inszeniert. Die Augenblicke hat der Film absolut. Für mich hatte der Film aber auch einige Längen und ja, wie gesagt, es war mir dann manchmal fast schon, wie Tobi auch gesagt, fast schon ein bisschen zu viel. Deswegen, ich finde, es ist ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ich weiß, wir hauen den jetzt da in dieselbe Kategorie wie Maelstrom, aber wenn wir dann nachher nochmal unterkategorisieren, würde ich das auch schon nochmal unterscheiden. Aber es war für mich im Vergleich dann doch kein fantastischer Film, muss ich leider sagen.
Also das Gefühl hatte ich aber bei dem Film nie. Das war irgendwas, also ich wusste es zum Beispiel, als ich den damals gesehen habe, nicht, dass es ein Theaterstück ist. Und ich weiß noch, dass ich das also nie bei dem Film gedacht habe, dass das irgendwie zu theaterartig ist.
Ich finde zum Beispiel der Notar, der das Ganze für sie quasi dann aufmacht, der passt da überhaupt nicht rein. Der ist dann auch, der reist dann mit denen runter und der wirkt für mich da komplett wie ein Fremdkörper in dieser Geschichte. Also ich jedes Mal, wenn sie so auf ihn geschwenkt haben oder er was gesagt hat, dachte ich mir, wie ein anderer Film. Also ja, das waren so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen, wie gesagt, rausgehauen haben und auch diese Aufmachung des Films wieder halt gemacht ist, aus der Perspektive. Ich habe halt die ganze Zeit das Theaterstück vor mir gesehen, wo die Leute so auf der Bühne stehen, jetzt erleben die das, die Mutter erzählt aus ihrer Sicht und das war für mich halt super theatral und ich finde, er hat das ja super gemacht. Also ist ja trotzdem filmisch gesehen super gemacht. Ja, aber irgendwie hatte ich zwischendurch auch immer ein paar Längen, wo ich dann dachte so, ja, okay, gut, jetzt wird mir das noch gezeigt, ja. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Film mich an einigen Stellen nicht so abgeholt, auch wenn der fantastische Szenen hat.
Mhm. Sehe ich auch durchaus.
Okay. Ich finde aber einfach krass, der Film hat halt Szenen, die sich wirklich in deinen Kopf brennen. Also diese Pool-Szene zum Beispiel, auch weil die jetzt den großen, also sehr wichtig ist für die Narrative tatsächlich, die werde ich nie vergessen. Und davon hat der Film auch mehrere. Aber okay, sehenswert.
Ja, das Verrückte ist, ich dachte, ich bin mit sehenswert, bin da weit unter euch und ihr schießt mich auf die fantastisch hoch. Also wir werden den im ganz, ganz oberen Teil von sehenswert dann anordnen müssen. Ist aber der nach IMDb bestbewerteste Film von Denis Villeneuve. Also wahrscheinlich bist du da mehr Konsens mit der Allgemeinheit.
Keine Ahnung. Also ist ja auch manchmal so ein bisschen, weil das so ein schweres Thema ist und so ein komplexes Thema, was Denis Villeneuve da anfasst und er das so meisterlich handelt einfach, sag ich mal, weil da spielt ja so viel bürgerkriegmäßig und auch Religion spielt ja auch große Rolle in dem Film und das handelt er aber alles so mit Fingerspitzengefühl und so meisterlich, dass ich mir auch denken kann, so kulturell ist der Film halt wirklich fantastisch gemacht. Also das ist ein sehr intelligenter Film einfach. Aber ich kann verstehen, wenn er auf der emotionalen Ebene und auf Theaterebene quasi nicht so ganz bei euch funktioniert hat. Sehenswert ist okay.
Ich glaube, fantastisch gemacht, aber für mich eher sehenswert einfach.
Na gut,
das ist ja viel Persönliches, was da reinspielt. So, das
Sorry, ich wollte noch kurz hinzufügen. Ich finde ja sehenswert, muss man ja auch mal wörtlich auch mal sehen. Also der Film ist eindeutig sehenswert. Das ist ja kein schlechter Film. Sondern wenn man den noch nicht gesehen hat, ist das eine klare Empfehlung, sich den anzuschauen.
Genau. Das ist nochmal gut einkategorisiert.
Ich meine, generell kann man sagen, bei Danny Villeneuves Filmografie macht man nichts verkehrt, wenn man sich die Filme anguckt. Also deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, sich hier auf Ranken und Zanken vorzubereiten.
Ja, es geht durchaus spannend weiter mit einem der, ja doch, für, ich glaube, der hat mir mal im Ranking einen der spannendsten Filme für uns so aller Zeiten, also einer der, auf jeden Fall. Prisoners kam 2013 raus, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal zusammen mit Paul Dano. Wo siehst du diesen Film, Niklas?
Ich glaube, da werden wir nicht so viel diskutieren müssen, oder? Weil Prisoners ist für mich das erste Meisterwerk auf dieser Liste, weil ich finde, es gibt, für mich gibt es, glaube ich, kein Thriller, der spannender ist als Prisoners und der das immer wieder schafft. Ich habe den Film bestimmt schon 5-mal gesehen und immer wieder bin ich in diesem Film so krass drin und das ist für mich ein Meisterwerk. Also ich finde, Prisoners gehört in die oberste Kategorie.
Ich werde in diesem Fall nicht widersprechen, weil auch für mich ist Prisoners das erste Meisterwerk. Hab den Film auch schon mehrfach gesehen, finde den jedes Mal wieder wirklich absolut mitreißend und fantastisch. Schauspielerisch genial. Ich meine, spielt halt die absolute Arige mit, muss man auch mal sagen. Und wer immer, wenn mich jemand fragen würde, hey, hast du mal einen Thriller? Ich meine, gut, mittlerweile kennen, glaube ich, die meisten Leute diesen Film. Aber ich weiß noch, damals, als er rauskam, war der jetzt erstmal nicht allen so ein Begriff. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, Prisoners, den musst du dir anschauen. Das ist der beste Thriller, den ich, glaube ich, bisher überhaupt gesehen habe. Deswegen auch für mich ein Meisterwerk.
Ja, und auch ich werde mich da anschließen. Ich muss einfach sagen, schon allein diese Pfeifenszene ganz am Ende, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Aber was der Film auch schafft, wie fast kein anderer, ist diese emotionale Spürbarkeit von dieser Verzweiflung. Also ich finde, jeder von diesen Charakteren ist irgendwie nachvollziehbar auf so eine gewisse Art und Weise. Ja, außer jetzt die kompletten Antagonisten vielleicht. Und das macht den Film so unfassbar nahbar. Man steckt da so hart mit drin und fiebert mit Hugh Jackman und mit Jake Gyllenhaal mit, obwohl die auch nicht miteinander immer zusammen ja einer Meinung sind und sowas. Und das schafft er echt unfassbar gut.
Ich finde, das hat Hugh Jackman auch nochmal auf ein anderes Level, zumindest in meiner Ansicht von ihm als Schauspieler gehoben. Bei Prisoners war vor Logan zum Beispiel, ne? Oder habe ich da gerade die Chronologie falsch im Kopf bei ihm? Ich glaube aber ja.
Ich glaube schon. Meine schon, ja.
Ja, und das, also Logan hat er auch fantastisch gemacht, aber bei Prisoners hast du halt auch gesehen, was der für eine Bandbreite hat, wenn er Bock hat. Und das ist schon, den Zorn von dem und die Verzweiflung von dem spürst du so krass in dem Film.
Ja.
Das ist richtig toll gemacht.
Mit Jake Gyllenhaal ging es 2013 weiter. Enemy. Marcel, deine Meinung?
Ja, Enemy war ich sehr gespannt drauf, weil ich den nämlich tatsächlich von den neueren Filmen als einzigen auch noch nicht gesehen hatte. Also mir fehlten die alten und mir fehlte Enemy. Da dachte ich mir, okay, Jake Gyllenhaal, Danny Villeneuve, ich habe richtig Bock. Jetzt bin ich richtig gespannt, was hier passieren wird. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht leider. Weil auch der Film, der hat an sich einen interessanten Ansatz. Ich habe mir dann tatsächlich auch mal, weil ich sag mal, die Schlussszene des Films ist vielleicht etwas irritierend. Und ich habe die auch null kommen sehen. Und wie soll ich sagen, aufgrund meiner persönlichen, war ich jetzt auch nicht so angetan von dieser Schlussszene, sagen wir es mal so. Sie hat mich schon kalt erwischt, wenn wir es mal so formulieren wollen. Ich möchte den Augenblick jetzt nicht spoilern. Und musste mir dann erstmal ein bisschen durchlesen, okay, worum soll es jetzt eigentlich gehen? Habe ich mir dann mal durchgelesen, dachte dann, ah ja, okay, ja, sehe ich. Aber ja, also der Film hatte interessante Stellen, aber er hat mich nicht so richtig gepackt und auch die Message war dann so, na gut. Ich schwanke so ein bisschen zwischen solide und sehenswert. Ich würde euch mal das Feld überlassen.
Ich kann auf jeden Fall deine grobe Stimmung nachvollziehen. Seht ihn ein bisschen besser. Also ich fand den schon sehenswert. Ich fand, Jake Gyllenhaal hat das mega cool gemacht. Und ich finde die Idee hinter dem Film doch durchaus spannend. Also gerade wenn man jetzt das richtig interpretiert, sofern man das machen kann, finde ich das schon eine ganz coole Sache. Und eine coole Hintergrundstory und ich kann mir vorstellen, wenn du den Film jetzt nochmal guckst mit dem Background-Wissen, was du jetzt vielleicht hast, wo es hingeht, dass du da vielleicht ein paar nette, interessante Gedanken entdeckst und daher würde ich zumindest sagen, sehenswert.
Ja, ich bin auch bei sehenswert. Also, weil ich finde auch, aber du hast es eigentlich super gut beschrieben, weil wenn du den auf dem Papier hörst und du hast ihn noch nicht gesehen, denkst du, Danny Villeneuve, Jake Gyllenhaal, und dann siehst du vielleicht auch einen Trailer oder sowas, denkst du, das sieht ja super interessant aus. Und du guckst den Film und ich fand den auch dann so ein bisschen Letdown. Also, und die Endszene, ja, ich hatte genau die gleiche Reaktion, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich habe ihn auch mehrmals gesehen und dann hat Tobi recht. Es gibt nämlich mehrere Szenen, wo das dann wieder so in einem anderen Licht erscheint. Dennoch finde ich, dass man, also das ist so ein, ja, kann man so sehen, aber okay, so Ende. Und deswegen sehenswert bin ich konform mit Joey.
Also. Wie gesagt, bin ich komplett einverstanden mit. Ich war ja auch dazwischen und ihr habt vielleicht den Vorteil, dass man ihn dann nochmal halt ein zweites Mal mit dem Wissen nochmal schaut. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann nochmal auf andere Dinge einfach mehr achten kann. Weil so war mein Hauptteil, okay, was passiert hier eigentlich? Was ist eigentlich die Story? Um wen geht's eigentlich? Weil das ja auch wechselt. Es geht ja erst mehr um den einen, dann mehr um den anderen. Man fragt sich so, okay, worauf läuft das Ganze jetzt eigentlich hinaus? Also, ja, aber doch sehenswert, das passt schon. Ich schaue einfach Jake Gyllenhaal gerne zu. Aber das wollte ich bei meiner Beurteilung möglichst ausklammern, dass ich ihn einfach als Schauspieler gerne sehe, sondern mich mehr auf den Film fokussieren.
Aber das ist auch so ein Film, mit dem kannst du wresteln. Also so den, weil du, der ist beim ersten Mal halt nicht so zugänglich und dann kannst du ihn nochmal gucken und dann sagst, ah, vielleicht ist das jetzt so und vielleicht ist das so und so. Das macht halt auch ein bisschen Spaß einfach. Und deswegen würde ich den schon in sehenswert einordnen. Also.
Machen wir.
Über den kann man lange diskutieren und viel nachdenken tatsächlich. Und das ist immer ein gutes Zeichen.
2015, Sicario. Es gehört immer noch zu einem meiner Lieblingsfilme, muss ich schon mal sagen, weil das ein hammercooler Thriller ist, der richtig hart inszeniert wurde. Ich denke, oder ich habe immer wieder diese Szene im Kopf, wie die diese Grenzüberquerung machen, mit dieser Spannung. Also da hat er es wieder geschafft, ähnlich wie bei Prisoners, so in dieses Geschehen einzusteigen, dass man das wirklich komplett miterlebt. Und das ist ja eigentlich das, was man bei einem Film, sag ich mal, sehen möchte. Unfassbar fesselnd von der Storyline, auch cool, dieses, ja, Vorschrift gegen Notwendigkeit, die Rolle von Benicio del Toro da drin, als diese Special-Rolle, das ist mega cool, Josh Brolin funktioniert, Emily Blunt finde ich auch absolut fantastisch, aber insgesamt finde ich den Film besser als fantastisch, ich finde, das ist ein Meisterwerk, wenn auch nicht sein bester Film.
Ja, ey, bin ich dabei, also weil ich finde auch Sicario ist auch wieder einer der Filme, du fängst ihn an, und du kannst den nicht aufhören. Also ich kann den nie aufhören, weil du denkst dann so, ja, ich will nur mal kurz nochmal die Szene sehen und sowas, so, keine Ahnung. Und spätestens wenn, ich glaube, er heißt Alejandro, ne? Oder? Der Benicio del Toro, heißt er so? Alejandro,
ja.
Das kann sein. Ja. Und spätestens wenn er auftaucht und du kannst ihn nicht so ganz einordnen, dann will ich wieder, ich will alles von ihm sehen. Und ich liebe das Finale, ich liebe diesen Satz mit, das ist jetzt das Land der Wölfe und so. Und das so, damn. Also Sicario ist einfach, den muss man sich angucken. Wenn ihr Sicario noch nicht gesehen habt, schaut euch den heute noch an oder so früh, wie es irgendwie geht, weil der ist einfach fantastisch und ein Meisterwerk.
Also genau. Pausiert jetzt die Folge, guckt den Film und kommt dann zurück.
Ja, Sicario ist einfach Killer.
Ich hatte den Film bisher nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen. Das war schon ein bisschen her. Und ich wusste auch, dass ich den Film auf jeden Fall fantastisch fand. Das wusste ich auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir heute Vormittag, nachdem ich dann Incendies halt mir angeschaut hatte, dachte ich, okay, ich habe jetzt noch so anderthalb Stunden Zeit. Lässt doch noch mal laufen nebenbei. Also ich habe tatsächlich nebenher noch versucht, was anderes zu machen. Aber mein Gott, fiel mir das schwer, was anderes zu machen. Weil ich wollte wirklich was Konstruktives machen. Dachte nur, okay, kriegst du noch mal so ein paar Szenen, hast du noch mal besser im Kopf dann für die Podcast-Folge. Und ich mach so und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil das, was da passierte, einfach zu spannend war und zu interessant war. Und ich würde mit euch mitgehen. Also ich bin so ein bisschen zwischen fantastisch und Meisterwerk, aber ich gehe auch völlig mit dem Meisterwerk auf jeden Fall mit. Das ist wirklich großartig. Die Szene, Benicio del Toro spielt diese Rolle auch so grandios. Ja. Und auch diese Szene auf der Autobahn, die ist auch schon so enorm spannend. Also die ist so aufreibend einfach. Also, ja. Ihr merkt, ich bin emotional dabei, also wir können ruhig das Meisterwerk attestieren.
Okay, alles klar. Nice. Ich find's so schön, wo du gesagt hast, Niklas, man kann nicht aufhören, den zu gucken, wenn man einmal angefangen hat. Das heißt, wenn ich mal irgendwann die Ruhe von dir haben will, dann nehme ich mein Handy, starte den Film dann habe ich 2 Stunden
Frieden. Aber das war auch gerade eben echt hart, weil ich musste dann ja jetzt quasi vor der letzten Stunde abbrechen. Also ich habe gerade die Grenzüberquerung, die habe ich mir noch angeschaut. Und jetzt kam da so ein bisschen dieser Twist, sag ich mal, und jetzt musste ich die Pause-Taste drücken. Das hat mir auf jeden Fall auch nicht leicht gefallen.
Boah, wie. Ach, über Sicario könnten wir eine eigene Folge machen. Ja, aber ich denke gerade so, wie du am Anfang auch nicht checkst, warum die den Polizisten die ganze Zeit zeigen, ne? Und dann kommt das und so, damn. Damn. Einfach ein richtig geiler Film.
So, kannst du diese Begeisterung auch aus Arrival hinüberziehen?
Nein. Also das klingt jetzt zu hart, aber man kommt halt von, sag ich mal, dem Gipfel, ja, und jetzt als Sicario oder dem ersten Gipfel im Gebirge. Und Arrival ist jetzt kein Tal, ist aber auch ein Film jetzt, der bei mir nicht so hängen geblieben ist, nicht so einen Impact hatte wie beispielsweise Prisoners oder Sicario. Ich fand Arrival tatsächlich nur sehenswert. Also ich fand den noch nicht mal unbedingt fantastisch. Der ist intelligent, der ist linguistisch betrachtet super interessant, super coole Ideen. Auch so der erste Tritt von Villeneuve in das Sci-Fi, also in Sci-Fi-Genre tiefer, und da werden wir noch reichhaltig beschenkt später von. Deswegen kann ich dem Film überhaupt nichts übel nehmen. Aber, also als ich jetzt zum Beispiel die Woche überlegt habe, welche Filme gucke ich nochmal, habe ich auch überlegt Arrival und habe ich gemerkt, auf andere Filme habe ich viel mehr Lust. Also bei Arrival hatte ich eher so das Gefühl, kannst du nochmal gucken, wenn du genug Zeit hast, aber stellen wir erstmal hinten an. Deswegen bin ich bei sehenswert. Mhm.
Ich finde den Film etwas besser als du. Ich sehe es auch nicht als Meisterwerk und ich bin auch so ein bisschen zwischen fantastisch und sehenswert, muss ich sagen. Aber ich mochte diese Idee, wie du gerade schon ja selber gesagt hast, Marc, gibt da für mich mehr Ausschlag einfach. Ich finde diese Idee, den Fokus eben nicht auf irgendwie auf die Invasion zu legen oder auf Chaos, sondern auf die Kommunikation zu legen, fand ich extrem interessant und ich fand dann auch die Umsetzung wirklich sehr gelungen und sehr spannend. Trotzdem hat der Film dann halt noch einen Kniff irgendwo, wo es dann halt auch noch um was Inhaltliches geht. Und das hat für mich auch in dem Fall irgendwie gepasst und funktioniert. Aber ich fand also auch darstellerisch, auch bildlich halt wieder, fand ich das grandios gemacht. Diese Raumschiffe, die auch mal irgendwie eine ganz andere Gestalt halt einfach hatten, als das, was man kennt, und einen ganz anderen Aufbau. Und er hat mich schon gefesselt. So diese Begegnung, diese Erstbegegnung mit diesen außerirdischen Wesen und dann der Versuch, miteinander zu kommunizieren. Also auch jetzt, wenn ich wieder drüber rede, sehe ich ihn doch eher im niedrigen, fantastischen Bereich. Also ich fand den Film schon sehr ansprechend, muss ich sagen.
Du hast tatsächlich sehr viele Punkte von mir aufgenommen, die ich eins zu eins genauso sehe. Ich muss dazu sagen, finde ich Sound noch richtig geil. Stimmt. Also da sind ein paar Songs drin, die ich eh feier, und insgesamt die ganze, ja, Cinematografie da drin ist super. Und mein Hauptpunkt ist nämlich den du eigentlich auch gesagt hast. Es ist mal nicht dieser klassische 0815 Alien-Film, wo man weiß, was passiert. Ist wirklich mal komplett anders rangegangen, aber komplett nachvollziehbar sinnvoll rangegangen. Also vielleicht auf einer der eigenständigsten Alien-Filme. Und deshalb bin ich nämlich auch genau wie du im unteren fantastischen Bereich.
Ja, also da will ich auch gar nicht zu lange diskutieren. Ne? Ich finde, die Argumente, die ihr genannt habt, sind alle zutreffend. So. Aber wie fandet ihr zum Beispiel Amy Adams und Jeremy Renner in dem Film? Also, weil ich fand die jetzt nicht herausragend so in dem Sinne.
Ja, würde ich unterschreiben. Also ich würde den Film jetzt auch nicht fantastisch nennen, weil ich deren schauspielerische Leistung so fantastisch fand, sondern die waren solide, aber was mich überzeugt hat, ist die Idee und die Umsetzung dieser Idee.
Okay, okay. Sehe ich auch so, ja.
Dann kommt der große schwarze Monolith in fantastisch.
Ich weiß gerade nicht, wovon du, wo dieser Satz hinführt, aber jetzt habe ich es auch begriffen.
Auch wahrscheinlich auch so ein bisschen Callback zu Kubrick, ne? Und 2001 Space Odyssey, dass die Raumschiffe von denen so ein bisschen aussehen wie der Monolith, halt nur als Ellipse und nicht als Rechteck.
Habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, why not? Niklas, du hast eben so schön schon gesagt, wenn ich dich zitieren darf, zwei weitere Geschenke wurden uns gemacht. Es geht los mit Blade Runner 2049, der 2017 rauskam, und damit ja ist Denis Villeneuve im vollen Sci-Fi-Universum angekommen, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt anfange. Marshall, starte du doch mal
gerne. Ja, ich starte gerne, weil der ist da angekommen mit einem Paukenschlag, wie ich ihn mir nicht größer hätte erhoffen können. Ich glaube sogar, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es vorher zusammengeschaut hatten oder so, oder wir hatten vorher mal drüber gesprochen, über den alten Blade Runner. Den hatte ich mir dann tatsächlich sogar vorher nochmal angeschaut. Und dann war ich im Kino und ich war komplett geflasht. Ich finde den Film absolut großartig, fantastisch. Da sind Bilder drin, die sich auch so, wie du gesagt hast, so in die Hirnhaut brennen, so von der Cinematografie her. Ryan Gosling spielt es perfekt. Man hat trotzdem noch wieder die Anknüpfung an den alten Teil. Du hast ja auch gesagt, Niklas, bei der letzten Folge für dich und Tobi eigentlich auch. Und hätte ich dran gedacht, hätte ich es auch so gesagt. Das beste Sequel, mit dem man so nicht hätte rechnen dürfen oder können. Absolutes Meisterwerk. Ich habe dann auch tatsächlich Freunde, die ich so in Köln kannte, die so dachten so, boah, diese 3 Stunden. Und ich meinte so, lass uns einen Abend ausmachen. Und ich verspreche, die 3 Stunden lohnen sich. Und die haben mir dann auch im Nachhinein recht geben müssen. Auch gesagt, okay, obwohl sie normalerweise so lange Filme eher meiden, haben sie doch gesagt, okay, das war wirklich ein fantastischer Film. Und sie verstehen auch, warum ich von dem Film so begeistert bin und sie so überzeugen wollte, den zu sehen. Also ganz klares Meisterwerk.
Ja, wenig hinzuzufügen, außer nochmal, dass ich ein paar Szenen so in den Kopf werfen möchte. Einmal diese Anfangsszene mit Dave Bautista. Das ist eine der, finde ich, besten Eröffnungsszenen von so einem Film. Wirklich, ich habe das geguckt, das ist wie so ein kleiner Kurzfilm und war komplett reingesogen. Ich fand die richtig, richtig geil. Und natürlich nicht zu vergessen insgesamt diese Geisterstadt mit dem Casino, wo diese Stadt eingeführt wird. Das ist einfach, ja, vom Optischen und dann auch mit dem Sounddesign ist es so, so unfassbar geil. Also, kurz und knapp, ein klares Meisterwerk mit einem ganz kleinen Manko, was ich sehe. Das ist so der Jared Leto Erzählstrang. Der hat mich dann nicht so komplett gecatcht. Aber das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, also Meisterwerk.
Also ich mecker gerne über Jared Leto, weil ich finde ihn in vielen Filmen dann ein bisschen drüber und so weiter. Aber hier, bei Blade Runner, fand ich ihn eigentlich fast perfekt gecastet.
Das
so. Ja, also dafür diesen übertriebenen, wie hieß er denn noch gleich? Wallace? Ich glaube, er hieß Wallace. Also der dieses Riesenunternehmen da leitet in dieser Pyramide, die da so dunkel über der Stadt glummert. Oh, ich könnte direkt wieder Blade Runner gucken. Das ist einfach so super, super cool. Und auch da die Sounds. Mhm. Die Sounds von Blade Runner sind ultimativ nice. Ich höre mir jetzt manchmal noch ganz gerne beim Arbeiten oder sowas und nebenbei so gibt's ganz viele Ambient Blade Runner Soundtracks und so weiter und so. Das ist einfach mega cool. Deswegen, ey, Meisterwerk. Das dritte schon.
Gerade wo du mit Sounds redest, ich weiß noch, dass wir mal mit ein paar Leuten im Urlaub waren in Montenegro. Weißt du noch, als wir durch diese Tunnel gefahren sind?
Ja,
boah, ja, das werde ich nie vergessen. Wir sind wirklich mit dem Auto durch so einen Tunnel gefahren und ich weiß nicht, ob es die Bodenplatten waren oder irgendwas, aber es kam so ein Wummern auf.
Nee, das waren die Lüftung. Es gab so Ventilatoren an der Decke, die immer so in 100 Meter entfernt, da war ein langer Tunnel, aber die kamen so in 100 Meter Abstand und da kam
und es war direkt so
Blade Runner. Und wir waren so nachts im Auto so, fuck, it's Blade Runner. Richtig nice, richtig nice.
Ja. So, und jetzt geht es weiter oder endet es auch vorerst mit Dune, der 2021 rauskam. Auch hier hoffe ich und glaube ich nicht, dass wir uns da viel in die Haare bekommen werden. Ja, dass wir nicht zu viel ranken werden, würde ich mal behaupten. Also optisch haben wir, Hans Zimmer ballert wieder einen Soundtrack um die Ecke. Ich muss zugeben, in der Vorbereitung hatte ich mir oft gedacht, ja, okay, jetzt der 32. auf Gustav Erden gucken. Oder vielleicht doch nochmal Dune gucken. Und ja, heute Morgen habe ich vielleicht auch nochmal die erste Hälfte von Dune geguckt, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte. Schauspiel geil, Kostüme geil. Für mich auch, wenn man den ersten Teil mal irgendwann gesehen hat, wirklich ein viel, viel, viel besserer Film, ein Meisterwerk. Und die Ornithopter sind cool, die Kultur der Fremen ist cool. Ich freue mich unendlich auf Dune 2 seit viel zu langer Zeit schon. Meisterwerk und ich spoiler schon mal, mein Lieblingsfilm von Denis Villeneuve.
Ehrlich?
Ehrlich?
Oh. Ja, alles richtig. Ich weiß nur nicht, ob ich es schon jetzt ein Meisterwerk nennen würde, weil dafür müssen wir den zweiten Teil sehen.
Müssen wir nicht.
Also, weil, wenn du Dune 1 so für sich nimmst, ist das ein fantastischer Film. Aber ein Meisterwerk nenne ich es noch nicht. Und das ist auch nicht mein Lieblingsfilm von Denis Villeneuve, da würde ich dann Blade Runner und Sicario tatsächlich und vielleicht sogar Prisoners noch davor. Aber nee, weiß ich nicht. Ist schwierig.
Sehen wir gleich.
Blade Runner ist davor, aber alles andere ist. Genau. Für mich ist er ein fantastischer Film, der ein Meisterwerk werden kann, je nachdem, wie der zweite Teil wird. Deswegen müsste ich ihn jetzt erstmal in Fantastisch einsortieren und das müsste dann die Zeit zeigen, wo er im Endeffekt landet.
Tatsächlich hatte ich exakt dasselbe Argument wie du, Niklas. Ich habe mir nämlich auch gedacht, der Film ist fantastisch, Aber es ist eben ein sozusagen unvollendetes Projekt oder es ist ein unvollendeter, eine unvollendete Erzählung. Und deswegen kann ich ja nur sagen, okay, bisher ist es fantastisch. Und wenn das jetzt auch noch genauso fantastisch quasi weiter fortgesetzt und beendet wird, dann ist das Gesamte ein Meisterwerk. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich auch sagen, fantastisch mit natürlich dem Drang zum Meisterwerk, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, selbe Begründung, wie du gerade auch schon vorgebracht hast. Es ist eben bisher nur ein halber Film.
Das Einzige, was ich mich gerade frage, ist, wenn wir jetzt uns mal so zurückversetzen, Anfang der 2000er, wenn wir jetzt Die Gefährten gesehen hätten, Herr der Ringe, Die Gefährten, das erste Mal. Und ich überlege, hätten wir das dann quasi auch direkt als Meisterwerk einsortiert? Ich glaube, wir hätten dann auch gesagt, so, das ist ein fantastischer Film, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es weitergeht mit der Trilogie.
Ich finde einfach nicht, dass man das gucken muss. Also, ja, das, der Hintergrund ist jetzt auch, wir haben die Bücher gelesen, das heißt, man weiß schon ein bisschen, wie es weitergeht. Und dieser Part, wie Denis Villeneuve diesen ersten Part des Buches umgesetzt hat, ist einfach so grandios gut. Also der ist so nah an der Story geblieben, wie man eigentlich nur sein kann, hat es aber trotzdem noch geil inszeniert. Und ich finde, er hat es auch geschafft, dass viele Leute, die noch nicht, sage ich mal, im Dune-Universum drin sind, die alten Filme nicht gesehen haben, gut reinsteigen konnten, ohne viel zu viel Exposition zu haben. Und das finde ich wirklich ist eine meisterhafte Leistung. Deshalb, also ich muss auf jeden Fall beim Meister wegbleiben.
Ja, also ich bin eher dafür, ihn mal fantastisch einzusortieren auf dem Step zum Meisterwerk quasi, weil dann schauen wir mal, was wir nächste Woche sagen. So.
Also wie gesagt, ich hatte denselben Gedanken. Also ich würde jetzt zwar auch entgegenkommen, aber da Niklas ja eigentlich die gleiche Meinung vertritt, würde ich uns tatsächlich in der Überzahl wähnen, auch wenn ich deine Argumentation völlig nachvollziehen kann, Tobi.
Ja, dann ist das so.
Gut,
dann haben wir den in einem... im oberen Fantastischen. Und jetzt geht es nochmal in den kleinen Zank-Modus. Und ganz einig sind wir uns nicht. Eigentlich bin ich da aber auch ein bisschen froh drüber. Jetzt geht es darum, wie fangen wir an? Starten wir unten oder oben?
Ich würde es unten starten. So rein klimaktisch ist es.
Ja, vielleicht für die uns nur zuhören, würde ich nochmal ganz schnell durchgehen, welche Filme wir wo haben. Wenn, oder ist das unnötig?
Nee, das wäre schon gut, weil ja, ich selber sehe die Tafel nämlich auch nicht.
Okay, Niklas lehnt sich zurück. Unten angefangen bei Solide haben wir der 32. August auf Erden. Bei Sehenswert haben wir Maelström, Die Frau, die singt und Enemy. Beim Fantastischen haben wir Dune und Arrival. Und ganz oben im Meisterwerkbereich haben wir Prisoner, Sicario und Blade Runner 2049. Oder 2049. So. Unten fangen wir an. Ja, Niklas, ich glaube, also beziehungsweise bei Solide ist es ja nicht schwer, der 32. August auf Erden, aber sehenswert haben wir jetzt Maelström, Die Frau, die singt und Enemy. Was seht ihr da wo?
Da ist Die Frau, die singt, ist der stärkste.
Ja, das würde ich auch sagen. Die Frau, die singt, ist der stärkste von denen. Also die kommt auf jeden Fall quasi auf den Step nach oben. Dann ist nur die Frage, und ich glaube, da habt ihr, glaube ich, eine recht klare Meinung, dass wahrscheinlich dann Enemy noch vor Maelström sein sollte, eurer Meinung nach. Ich würde es tatsächlich selber andersrum positionieren. Ich würde Maelström vor Enemy setzen, aber ich fürchte, ich bin da in der Unterzahl. Oder kann ich noch jemanden überzeugen?
Mich nicht, ne.
ich fühle mich so auch wohler.
Ja, ich habe es schon befürchtet, nachdem ihr eben Maelström, dass ich da überhaupt schon für Sehenswert kämpfen musste. Ist in Ordnung.
Top.
Tatsächlich in der Fantastisch-Kategorie ist es auch schon in der richtigen Reihenfolge, oder? Arrival unter Dune.
Also falls ihr da Kontraargumente habt, werde ich aber hart diskutieren müssen. Deshalb, nee.
Nee. Jetzt wird's interessant, meine Freunde.
Jetzt wird's wirklich interessant.
Weil das ist jetzt...
Das ist auch für mich schwierig jetzt.
Ja, in der Meisterwerk-Kategorie duellieren sich Prisoner, Sicario und Blade Runner 2049.
Den einzigen Gefallen, den ihr mir gerade getan habt, mit Dune da nicht mehr reinzupacken, ist, dass wir den nicht auch noch da schwierig reinhauen müssen. Aber sorry, Marcel.
Ich mache mal einen Vorschlag, so aus meiner Perspektive. Also aus meiner Perspektive. Und dann werde ich wahrscheinlich Gegenwind kriegen, das ist völlig okay. Ich würde es folgendermaßen einkategorisieren. Auf Platz 3 würde ich Sicario sehen, auf Platz 2 Prisoners und auf Platz 1 Blade Runner.
Also bei Platz 1 gehe ich mit. Ich glaube, Sicario und Prisoners kann ich nicht ranken. Also ich weiß nicht. Das ist wirklich so, das ist für mich irgendwie, Das kommt, wahrscheinlich könntest du mir jetzt die Frage stellen und morgen beantworte ich dir die anders.
Wenn, oder in 5 Minuten.
Oder in 5 Minuten, ja. Also, ich tendiere ein bisschen zu Sicario, glaube ich.
Besser als Prisoners?
Also, ich bin ein bisschen Blade Runner 2049, Sicario, Prisoners.
Also, ich sag mal, ich habe ja gerade eben noch Sicario gesehen und würde ihn trotzdem immer noch etwas unter Prisoners einsortieren. Weil ich weiß, einfach Prisoners habe ich jetzt schon 3-4 Mal gesehen und ja, es ist super, natürlich, super schwierig. Tobi.
Ja. Sei das Fingerchen an der Waage.
Boah, ich habe deinen Vorschlag gehört, habe so gedacht, und dann, nee, ich weiß es wirklich nicht. Tatsächlich, und damit kommen wir der Sache nicht viel näher, aber würde ich die Kategorie, ich würde Prisoners Sicario Blade Runner nehmen. Was aber zumindest heißt, dass Blade Runner wahrscheinlich eher oben bleibt, aber Prisoners for Sicario auf jeden Fall landet.
Also auf... Ich könnte mich darauf einigen, dass wir Blade Runner Prisoners Sicario machen. Es ist jetzt sowieso alles so ein bisschen... Also...
Ja, ja.
Machen wir mal kurz ein Gedankenexperiment. Wir gehen da jetzt philosophisch dran. Wir sitzen irgendwie hier im Wohnzimmer und wissen nicht, was wir gucken sollen. Und dann haben wir die drei Filme quasi auf dem Fernseher nebeneinander stehen und müssen jetzt
alle treffen.
Ich würde alle gucken. Ich würde, ja, nee, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich würde Blade Runner nehmen.
Ich glaube, ich würde auch Blade Runner nehmen.
Ist aber auch immer eine Frage, wann hat man welchen Film zuletzt gesehen? Deshalb finde ich das nicht ganz neutral.
Das stimmt, aber auch heute Morgen, wo ich das Sicario noch nicht gesehen habe, hätte ich Blade Runner genommen.
Okay, ich versuche auch nochmal parallel eine andere Herangehensweise. Ihr lernt einen neuen Freundeskreis kennen, die sagen, ach, du kennst ja gut mit Filmen aus, welchen würdest du uns empfehlen? Wir haben keinen davon gesehen.
Das ist eine andere Frage.
Ja, das ist, yeah.
Weil muss ja erstmal fragen, mögen die Sci-Fi?
Nein.
Wie ist das? Weil ich habe Leuten schon Prisoners empfohlen und die haben danach die Freundschaft abgekündigt. Manche Leute mögen einfach nicht diese Art von Film. Und,
ja, das ist eine Mainstream-Frage gewesen, ja. Ja, okay, also ich könnte mich jetzt auch mit Blade Runner, Prisoner, Sicario anfreunden.
Machen wir es jetzt einfach, damit wir zum Punkt kommen heute und dann lassen wir es einfach so schweben.
Ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Klar, ja. Da kann man jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob man ein Sicario doch vor Prisoners steckt. Und da gibt es bestimmt auch Argumente für. Aber wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen, ne?
So. Man hätte auch Prisoners for Blade Runner noch packen können.
So. Ja, das kann man natürlich auch.
Ja, aber damit haben wir fertig gerankt und fertig gezankt.
Sollen wir es noch einmal durchgehen und dann
rappen? Mach gerne.
Okay, das große Danny Villeneuve Ranken und Zanken kurz vor der Veröffentlichung von Dune 2 ist zu folgendem Ergebnis gekommen. In der Kategorie Solide haben wir der 32. August auf Erden. In der Kategorie Sehenswert von unten nach oben haben wir Maelstrom, Enemy und auf der Stufe zu Fantastisch die Frau, die singt. In der Kategorie Fantastisch haben wir Arrival und auf der Stufe zum Meisterwerk quasi Dune. Und dann in der höchsten Kategorie als Meisterwerke haben wir Sicario, Prisoners und ganz, ganz oben Blade Runner 2049. Und damit bin ich zufrieden.
Ja. Ja. Das klang schon richtig so, wenn du es so vorgelesen hast.
Ja. Das ist auf jeden Fall was, wo wir uns drauf einigen können. Deshalb super. Und da ist die ganz große Frage, wie seht ihr das? Seid ihr irgendwo komplett anderer Meinung? Habt ihr Polytechnik gesehen? Und wo würdet ihr den vielleicht einsortieren? Und natürlich die Hauptfrage, wie viel Bock habt ihr auf Dune 2?
Und ich würde sagen, damit rappen wir es ab.
Rapper, rap.